Sie hören SBS German.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch am Donnerstagabend mit mir, Trudi Latour. Heute hören wir den vierten und letzten Teil meines Gesprächs mit Susanne Müller-Bürns. Wir wenden uns der Zukunft zu, blicken aber auch noch einmal zurück in die Welt, die ihre Biografie prägte, und schauen, ob es irgendetwas gibt, was wir vielleicht aus dem verunglückten sozialistischen Versuch der DDR lernen können. Darüber hat sich Susanne Gedanken gemacht, und was sie aus der DDR mitgenommen hat, ist Erfindungsgeist, eine gewisse Genügsamkeit und das Egalitätsprinzip, an welches sie immer noch glaubt. So ist Susanne immer noch nicht für die Konsumgesellschaft zu haben und will irgendwann nach Tasmanien ziehen, um dort ganz nachhaltig leben zu können. Identifizieren mit Deutschland, ob Ost oder West, kann sie sich überhaupt nicht mehr so richtig. Vor allem die politische Entwicklung nach rechts ist ihr unverständlich. Auch kommen wir allerdings noch auf die schaurigen Methoden der Stasi zu sprechen. Denn als Susanne als begleitende Lehrerin einer australischen Schulklasse bei einem Besuch im Stasi-Museum Mitte der 2000er Jahre feststellen musste, dass auch sie noch nicht alles darüber wusste, was die Dissidenten so erleiden mussten, war sie doch etwas schockiert.
Du musst immer sehen, also natürlich gab es in der DDR ein ziemlich gutes Recycling-System, aber ja auch nur, weil man nichts hatte. Und das, was ich aber gelernt habe für mich und heute immer noch hier dann auch nachvollziehe, ist eben dieses Leben in den Grenzen, die man hat, und das Leben der Genügsamkeit. Also das, was man hat, reicht ja eigentlich, und dass man sich eben nicht diesem Kaufrausch und diesem Konsumkapitalismus hingeben muss. Und ich habe eine Sache gefunden, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ein System, das ist sehr sozialistisch, wenn du das Local Exchange Trading System kennst. Hast du davon gehört?
Also es gibt ja in vielen Ländern halt diese so eine Art Märkte, wo Menschen hingehen und die haben dann vielleicht 10 Kuchen gebacken und jemand anders hat 10 Jacken genäht oder so.
Genau, und in Deutschland nennt sich das Tauschring. Und in Australien nennt sich das Local Exchange Trading System. Ist ein System, was von einem Südafrikaner entwickelt wurde, mittlerweile in Südafrika und in Europa und in überall auf der Welt gibt, die also global vernetzt sind. Und die Idee ist es hier, also ein Community-based Bartering-System zu machen, wo du also nicht den harten Dollar brauchst, sondern wo jedes Exchange sich eine Währung ausdenkt, und ich glaube, Sydney hat Operas, an der Central Coast haben wir Shells, und dann gibst du deine Goods and Services, die du hast, in ein Pool, das wird alles über das Internet geregelt, und so wird gebartert wie früher, nur dass man eben nicht mit 1:1 bartert, sondern am riesigen Pool bartert, und wenn ich was brauche, nehme ich daraus, und wenn ich was geben kann, nehme ich auch, gehe ich auf was da rein.
Ach so, also es heißt nicht, der Kuchen kostet jetzt 3 Shells oder so.
Du kannst anbieten, ich backe Kuchen für dich, und die Zutat musst du in Dollar bezahlen, aber für meine Arbeit will ich nur 20 Shells haben. Und du hast aber gerade 20 Shells gemacht, weil du jemandem eine Massage gegeben hast, also hast du da 80 Shells bekommen. Oder du hast auf jemanden aufgepasst, ein Kind aufgepasst, oder hast einen alten Menschen eben zum Arzt gefahren. Und das sind alles so community-orientierte Sachen, wo es also nicht um den Dollar geht, sondern darum geht, dass man Services, die man normalerweise nicht bezahlen könnte, weil ich habe keine 80 Dollar für eine Massage, die ich mir aber hole über dieses Pool-System. Und wo es einfach darum geht, Goods und Services zu nehmen und reinzugeben in die Community und da auch wieder zu bekommen. Und das Gute daran ist eben, dass auch Menschen, die nicht viel Geld haben, auch eine Massage kaufen können, weil sie gerade das Kind gehütet haben von dir, weil sie ja eh zu Hause sind mit ihren Kindern.
Und das erinnert dich an das, was ihr in der DDR gemacht habt.
Und dieses Ganze ist ein sozialistisches, für mich ist es Sozialismus, ein System, wo es um Community geht, wo es dabei Bäckerei geht, jemandem zu helfen und wo alle irgendwie gleich sind. Und ich denke, das habe ich für mich gefunden und das finde ich wirklich total genial. Und so wie dieser DDR-Sozialismus oder was auch immer das gewesen sein soll, das hat nicht funktioniert und das würde auch nicht funktionieren. Sobald man eben ein System mit einer Ideologie verhaftet, dann wird das alles nichts. Aber diese ganzen community-orientierten Sachen, das finde ich interessant. Und Volunteering und dann eben jetzt mit dem ganzen Klimaschutz und so weiter. Das sind schon tolle Sachen.
Mit dem Klimaschutz, glaubst du denn auch, dass es da damals vor der Wende im Osten besser war?
Nein, um Gottes Willen. Also das
Waldsterben. Das wird doch viel verdreckter.
Eben, das Waldsterben durch die Travis und überhaupt das Waldsterben war viel, viel schlimmer gewesen als eine verglichen nach der Wende. Und eben wieder in der Kirchenarbeit war die Umweltverschmutzung durch die DDR ein großes Thema. Es gab also viele Ausstellungen, viel eben Arbeit innerhalb der Kirche wieder, um das anzusprechen. Und der saure Regen, der das Erzgebirge kaputt gemacht hat.
Und die Wismut.
Und natürlich alles, was dort gelaufen ist. Also Umweltschutz als solches wurde in der DDR nicht befolgt. Da ist das genauso wie heute in einem dritte Weltland oder was China macht oder so. Das war nicht anders. Mhm. Aber was anders war für mich, war eben dieses Recycling-System. Und wir hatten ein Auto, was aus Pappe war. Also diese Genialitäten, was muss man sich doch erstmal vorstellen. Also und das denke ich, was mich an die DDR erinnert, dass man eben aus dem, was man nicht hatte oder wenig hatte, irgendwas gemacht hat, was dann einfach nur genial war. Ob das nun die Alternativen, die Menschen waren, die also dann eben alles gefärbt haben. Die hatten eine weiße Maurerhose gekauft, haben die orange gefärbt und dann ist man eben wie so ein orangener Farbklecks durch die Welt gelaufen, weil es gab ja keine orangenen Sachen richtig zu kaufen. Also insofern,
Erfindung,
dass man so viel Erfindungsgeist hat, weil man
es nicht hat, muss man Erfindungsgeist haben.
Und das ist einfach, und das sind so Sachen.
Das ist auch sehr australisch.
Und das ist aber vielleicht auch sehr australisch. Und deshalb fühle ich mich auch manchmal in Australien so wohl, weil mich auch hier sehr viel erinnert an das, was ich eben zu Hause hatte. Das ist wirklich vielleicht mit dem Egalitätsprinzip, was eigentlich sein sollte, wenn man aber dann Kinder hat und die in die Schule hier in Australien schickt und merkt, oh, wir haben ein schönes Zweiklassensystem in Australien, was eben auch nicht funktioniert. Aber ja, also es hat alles immer ökonomische Ursachen gehabt. Der Sozialismus war nicht, weil sie so toll waren und sie, das waren alles ökonomische Sachen, weil man hatte kein Geld. Und dann
ja, ökonomisch ist alles in der Welt, ganz egal, was für ein System du nimmst, das kommt immer, läuft immer auf Ökonomie hinaus.
Eben, und das ist, denke ich, meine große Kapitalismuskritik, auch diese Idee, auch des Neoliberalismus, was sie jetzt machen, dass man einen sanften Kapitalismus hat, das gibt es einfach nicht, weil ich habe auch Marx gelesen, weil wir es alle lesen mussten, das widerspricht sich, das geht einfach nicht. Kapitalismus heißt ein Wirtschaftswachstum, denn das ist ein ständiges Wirtschaftswachstum. Und das ist eben heute das Dilemma mit der ganzen Ökologiebewegung. Wie macht man denn das, wenn also die ganzen Palmölplantagen in Sumatra und Borneo abgeholzt werden, damit wir mehr Palmöl haben? Und wie macht man das als Konsumer hier in Australien, wenn man dann eben sehr wohl lesen musste, da wird Palmöl verwendet, kaufe ich nicht. Aber das Problem ist, der Regenwald ist ja schon abgeholzt dafür. Und er kommt auch nicht wieder. Und die Orang-Utans werden irgendwann aussterben. Also das sind alles so tragische Sachen. Und für mich ist eigentlich auch Eskapismus da. Ich werde eines Tages in das Haus nach Tasmanien ziehen und mich ganz am Ende der Welt dort zurückziehen.
Off-grid.
Und off-grid gehen mit Solar und kein Wasseranschluss. Wir haben auch schon Regenwasser. Und einfach den Garten anbauen. Und ich denke, um glücklich zu sein, brauchst du ein Bücherregal und einen Garten, wie Cicero sagt. Also ich denke, das ist für mich auch eine Art an Eskapismus, den ich dort machen werde.
Sie hören ein Gespräch mit Susanne Müller, die aus Berlin-Mitte kommt, jetzt in Australien lebt und uns über das tagtägliche Leben in der DDR erzählt und wie sie diese Erfahrungen in ihrem weiteren Leben einordnet. Musik.
Und ich glaube, was ich wirklich in Australien so toll fand, dass mich nicht jeder dann gefragt hat, oh, you come from Berlin, East or West Berlin, das ist für die Australier, spielt das keine Rolle. Und das fand ich sehr erfrischend, weil darauf hatte ich keinen Bock mehr. Auf diese...
Also in Westdeutschland wäre das so gewesen.
Überhaupt, als man auch in Europa gereist ist und Deutschland und Ost oder West. Und ich habe immer gesagt, ich komme aus Mitte. Ich habe fast 30 Jahre in Mitte gewohnt und da bin ich geboren, da bin ich aufgewachsen. Ich komme aus Berlin-Mitte. Und diese Fragen, dass das nicht mehr gestellt wurde, das fand ich sehr erfrischend hier. Weil es hat mich einfach genervt. Denn jeder, der fragt, hat ein Bild. Und dann...
Ja, es zeigte ja, dass die Australier, die hatten kein Bild, weil die wussten das vielleicht noch nicht mal. Ich habe mal, als ich hier erst angefangen habe zu arbeiten, mit jemandem gearbeitet, der wusste noch nicht mal, dass es eine Mauer gab.
Ja, genau. Und das ist sehr erfrischend, weil...
Das ist aber auch tragisch.
Ja, das ist natürlich tragisch, nicht über die Mauer zu wissen. Aber man wird nicht sofort in so einen Kasten reingehauen. So oh, im Osten, mein Gott, ihr hattet keine Bananen. Weißt du? Und ich denke, hallo? Ich hatte keine Bücher, die ich lesen konnte. Das war wichtig. Ja? Ich konnte nicht einfach Uwe Jonsson lesen. Ich habe Literatur studiert.
Ja, das ist schlimm.
Und das waren so Sachen, die gingen gar nicht. Oder eben Musik hören und so und eben die Reisesachen. Also ich glaube, in meinem anderen Leben werde ich noch mal richtig Reiseautor oder so. Aber wenn man so darüber nachdenkt, und ich habe dann nach der Wende mein Referendariat gemacht in Steglitz an einer Schule in Westberlin. Und ich glaube, nur mein einer Chef, der wusste, dass ich aus dem Osten war, und die anderen haben das nicht gewusst oder es war nicht interessant. Und dem Achim war das immer total unangenehm, wenn also die Westberliner Kollegen gerade wieder über die Ostdeutschen rüberzogen und der guckte mich immer an und ich sagte, das geht mir dankt.
Du hast dich aber nicht zu erkennen gegeben.
Nein, weil, ich meine, dann hätten sie ja nichts mehr gesagt. Insofern war auch mal interessant zu hören, aber was sie gesagt haben, hat ja auch viel gestimmt. Also die Ostdeutschen waren ja manchmal auch ein bisschen anstrengend. Insofern denke ich mir eben, dass ich halt auch mich eigentlich auch mit den Ostdeutschen auch nicht identifiziere. Das war ich auch nicht. Dafür war ich viel zu viel in der ganzen Gegenbewegung mit drin und überhaupt. Und bin eigentlich total froh, dass ich eben, und darüber würde ich nämlich auch noch sprechen, wenn du sagst, was hat dich überrascht und negativ überrascht? Als ich das erste Mal 2005 in Hohenschönhausen war, in der Stasi.
Wieso warst du denn da?
Nicht in der Stasi, in diesem Stasi-Museum.
Ach, im Museum.
2005 gehe ich mit einer Klasse aus Australien, als eine Begleitung für den Bayerischen Jugendring, fahre ich mit diesen viktorianischen Schülern nach Deutschland und wir fahren auf eine Woche Klassenfahrt eben nach Berlin und wir gehen in dieses Museum. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, in dieses Stasi-Museum zu gehen, weil auch das interessierte mich nicht. Genauso wie ich nicht wissen wollte, ob es eine Stasi-Akte gibt oder nicht, das interessierte mich nicht. Und als ich da drinne war und diese Reichweite dieses totalitären Systems erfahren habe. Ich habe es nicht gewusst, ich habe es wirklich nicht gewusst, dass es diesen Raum gab, einen weißen Raum, wo es nur eine Bank gab. Und dann gab es in dem Raum hinten in der Wand ein Loch. Und das war der Raum, in den die Dissidenten reingesetzt wurden für Stunden, während sie dann mit Gamma-Bestrahlung bestrahlt wurden. Was dazu geführt hat, Das ist etwas...
Das wusste ich nicht.
Das ist etwas, was
also radioaktiv
mit radioaktiver Verstrahlung. Es ist ein großer Grund, wenn du die ganzen Dissidenten los durchgehst. Sie sind nicht mehr am Leben. Sie sind alle gestorben.
An Krebs wegen der Verstrahlung.
Und es ist die Verstrahlung, die dem Jürgen Fuchs passiert ist. Der ist 1999 gestorben. Es ist einem Mann passiert von der Band Renft, der ebenfalls 2002 gestorben ist. Bärbel Bohley ist an Krebs 2010 verstorben, 65, man stirbt nicht mit 65. Das ist ein Kriegsmittel, was die DDR-Regierung gegen ihre Dissidenten eingesetzt hat. Und dieses zu verstehen und zu realisieren, ich war so verzweifelt, ich habe dort in dem Film gesessen und ich habe nur geweint, weil das habe ich nicht gewusst. Und ich bin zum Glück nie dort gelandet und die Stasi ist auch zum Glück nie bei mir aufgetaucht, aber ich habe viele Freunde, die in der Normannenstraße waren oder eben draußen in Hohenschönhausen in dem Stasi-Gefängnis. Und dieser Film, Das Leben der Anderen, das war schon ein Hammerfilm, der das schon ziemlich beschrieben hat. Und diese Sachen, deshalb würde man mich nie fragen sollen, wie toll fandest du die DDR, weil die DDR war ein totalitäres System, was ihre Menschen halt kaputt gemacht haben, wenn sie ihnen nicht in ihr System gepasst haben. Und das hat mich damals sehr bewegt. Und darüber habe ich nichts gewusst.
Genau wie nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Deutschen immer gesagt haben, habe ich nichts von gewusst von den KZs. Ne?
Ja.
Viele haben es vielleicht wirklich nicht gewusst. Ich denke immer, wie kann sowas an einem vorbeigehen? Aber man kann sich ja auch selber dann Blinker setzen. Mhm. Heißt das Blinker auf Deutsch?
Mhm.
Weil es so schwierig ist, damit psychisch umzugehen mit dem Wissen. Ne? Mhm.
Aber ich denke, diese Sachen, die dort in dem Stasi-Gefängnis gelaufen sind, das haben wirklich viele Leute nicht gewusst, die es nicht selbst erlebt waren. Oder eben die Sache, du sitzt auf diesem Stuhl und dann wird eine Geruchsprobe genommen. Dass also diese Röhrchen mit den Geruchsproben für den Fall, den es hätte im November geben können, dass man sie alle in die Deportationslager schaffen wird. Und die hat es ja schon gegeben, die waren ja auch alle schon einsatzbereit. Und das ist eben auch die Sache, so wie die ganze Wende gelaufen ist, das hätte auch ganz anders nach hinten losgehen können.
Ich wusste gar nichts von Deportationslagern. Wie die waren schon eingerichtet, aber da war noch keiner drin zu der Zeit, oder wie?
Dann muss ich dazu sagen, also als Fakt müsste ich sowas nochmal klären und prüfen. Es ist heute gerade schwierig, eben Sachen in die Welt zu setzen, die man nicht richtig belegen kann. Und deshalb bin ich vorsichtig. Aber ich habe gelesen, dass es also solche Sachen gegeben haben soll. Das müsstest du vielleicht nochmal mit recherchieren. Weil ich denke, gerade heute im Zeitalter der Fake News
Ja,
muss
stimmt.
Man also sehr aufpassen.
Nee, das überrascht mich, weil mich eigentlich dieses Thema auch immer interessiert hat. Ich wusste zwar, es gab Gulags nach dem Zweiten Weltkrieg, wo auch jüdische Menschen aus der DDR hingeschafft wurden und so weiter, aber dass es jetzt wieder solche Lager gab in den 80er Jahren, die unter Umständen für Dissidenten, kann ich mir vorstellen, dass es das gab, aber ich wusste das halt nicht. Ne?
Da muss man, glaube ich, nochmal nachforschen, denn die DDR-Regierung, wenn ich das mich richtig erinnere und es gelesen zu haben, hatte diese Lager vorbereitet für die Sache, dass eben die Leipziger Demonstration, dass alles so kommt, dass von oben von der SED-Regierung gesagt wird, so jetzt greifen wir ein und jetzt machen wir alles dicht, dass die waren in den Startlöchern.
Mann, hast du Glück gehabt in deinem Leben, Susanne.
Ja, und ich bin heute total dankbar. Und wie gesagt, ich habe ein schönes Haus in Tasmanien. Und es gibt ja keinen schöneren Platz, als dort irgendwo sich dann wegzuschließen und sein kleine Community-Leben zu machen. Dort gibt es die ganzen, what are they called, the environmental villages and all that. Und das mache ich also ein bisschen.
Aber du lebst zurzeit noch in Sydney mit deinem Mann.
Ich wohne noch in Sydney. Mein Sohn macht gerade die Schule fertig und mein Mann arbeitet. Und wenn wir dann fertig sind mit dem Arbeitsleben, gehen wir nach Tasmanien. Und die Sache ist einfach die, wenn ich darüber nachdenke, wo ich wohne. Ich wohne an der Central Coast, oben auf dem Berg, habe einen 180-Grad-Blick auf das Wasser und habe ein 4-Bedroom-Haus, ein 3-stöckiges Haus, in dem ich also die Miete zahle. Aber das ist umwerfend, was ich auch bewohne oder welche schöne
Lebensumstände
ich habe. Und ich habe tolle Jobs, tolle Freunde, viele, viele Menschen getroffen. Es ist ein tolles Leben.
Gut. Toll. Wir hörten ein Gespräch mit Susanne Müller, die 30 Jahre lang in Berlin-Mitte lebte, dort an der Humboldt-Universität Anglistik und Germanistik studierte und nun in Australien lebt und als Lehrerin und Touristenführerin arbeitet.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.